Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Es geht heute weiter in der Predigtreihe im Buch Daniel. Versteckt im Buch Daniel, eingeklemmt zwischen den Geschichten von Feuerofen und Löwen einerseits und den Visionen von Statuen, von Bestien und aufsteigenden Königen, gibt es ein ausführliches Gebet von Daniel. Es ist uns aufgeschrieben und auch die Antwort dazu ist uns aufgeschrieben. Und dieses Kapitel wollen wir lesen. Und wir lesen Gottes lebendiges Wort aus Daniel Kapitel 9. Daniel Kapitel 9, wir lesen das ganze Kapitel. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes Ahasveros, von medischer Abstammung, der zum König über das Reich der Chaldäer gemacht worden war, im ersten Jahr seiner Regierung, achtete ich, Daniel, in den Schriften auf die Zahl der Jahre, von der das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war, dass die Verwüstung Jerusalems in 70 Jahren vollendet sein sollte. Und ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen mit Gebet und Flehen, mit Fasten, im Sacktuch und in der Asche. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und ich bekannte und sprach: Ach Herr, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Wir haben gesündigt und haben Unrecht getan und gesetzlos gehandelt. Wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und deinen Rechtsordnungen abgewichen. Wir haben auch nicht auf deine Knechte, die Propheten, gehört, die in deinem Namen zu unseren Königen, unseren Fürsten und unseren Vätern und zu dem ganzen Volk des Landes geredet haben. Du, Herr, bist im Recht. Uns aber treibt es heute die Schamröte ins Gesicht, wie es jetzt zutage liegt, den Männern von Juda und den Bürgern von Jerusalem und dem ganzen Israel, seien sie nah oder fern in allen Ländern, wohin du sie vertrieben hast, wegen ihrer Untreue, die sie gegen dich verübt haben. Uns, Herr, treibt es die Schamröte ins Gesicht, unseren Königen, unseren Fürsten und unseren Vätern, weil wir gegen dich gesündigt haben. Aber bei dem Herrn, unserem Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung. Denn gegen ihn haben wir uns aufgelehnt. Und wir haben nicht gehört auf die Stimme des Herrn, unseres Gottes, um in seinem Gesetz zu wandeln, das er uns durch seine Knechte, die Propheten, vorgelegt hat. Sondern ganz Israel hat dein Gesetz übertreten und ist abgewichen, sodass es auf deine Stimme gar nicht hören wollte. Darum hat sich auch über uns ergossen, was als Fluch und Schwur im Gesetz Moses, des Knechtes Gottes, geschrieben steht, weil wir gegen ihn gesündigt haben. Und so hat er seine Worte ausgeführt, die er gegen uns und unsere Herrscher, die über uns regierten, ausgesprochen hat, dass er großes Unheil über uns bringen wolle, wie es unter dem ganzen Himmel noch nirgends vorgekommen und wie es nun wirklich an Jerusalem geschehen ist. Genauso wie es im Gesetz Mose geschrieben steht, ist all dies Unheil über uns gekommen. Wir aber suchten das Angesicht des Herrn nicht dadurch zu besänftigen, dass wir uns von unseren Sünden abgewandt und auf deine Wahrheit geachtet hätten. Darum hat auch der Herr darüber gewacht, das Unheil über uns zu bringen, denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Werken, die er getan hat, da wir nicht auf seine Stimme gehört haben. Nun aber, Herr, unser Gott, der du dein Volk mit starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast und dir einen Namen gemacht hast bis zum heutigen Tag, wir haben gesündigt, wir haben gottlos gehandelt. O Herr, lass doch um all deiner Gerechtigkeit willen deinen Zorn und Grimm sich abwenden von deiner Stadt Jerusalem, von deinem heiligen Berg, denn wegen unserer Sünden und der Missetaten unserer Väter ist Jerusalem und dein Volk allen seinen Nachbarn zum Gespött geworden. So höre nun, unser Gott, auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen und lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum um des Herrn willen. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre. Tue deine Augen auf und sieh unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn nicht um unserer eigenen Gerechtigkeit willen bringen wir unsere Bitten vor dich, sondern um deiner großen Barmherzigkeit willen. Herr, höre, Herr, vergib, Herr, achte darauf und handle und zögere nicht, um deiner selbst willen, mein Gott. Denn nach deinem Namen ist deine Stadt und dein Volk genannt. Während ich noch redete und betete, meine Sünde und die Sünde meines Volkes Israel bekannte und meine Bitte für den heiligen Berg meines Gottes vor den Herrn, meinen Gott, brachte, ja, während ich noch redete und betete, rührte mich der Mann Gabriel an, den ich anfangs im Gesicht gesehen hatte, als ich völlig erschöpft war um die Zeit des Abendopfers. Und er unterwies mich und redete mit mir und sprach, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dich Verständnis zu lehren. Als du anfingst zu beten, erging ein Wort, und ich bin gekommen, es dir zu verkünden, denn du bist ein vielgeliebter Mann. So achte nun auf das Wort und verstehe das Gesicht. Über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünden abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht und Weissagung zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu sein. So wisse und verstehe. Vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wieder gebaut, und zwar in bedrängter Zeit. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und ihm wird nichts zuteil werden. Die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören. Und sie geht unter in der überströmenden Flut. Und bis ans Ende wird es Krieg geben, fest beschlossene Verwüstungen, und er wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang. Und in der Mitte der Woche wird er Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen, und neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt, und zwar bis die fest beschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. Was würdest du heute sagen, wenn ich dich fragen würde, wie steht es eigentlich um dein Gebetsleben? Ist das eine angenehme Frage für dich? Bist du zufrieden mit deiner Art zu beten? Vielleicht. Könntest du mehr beten? Bestimmt. Könnte dein Gebet sich mehr um Gottes Dinge drehen? Ganz sicher, oder? Wie für viele Christen ist auch für mich das Gebetsleben eine Dauerbaustelle, eine ewige Baustelle. Gebet fordert immer wieder neu meine Entscheidung und meine Disziplin. Ja, es gibt Tage, in denen ich richtig zu kämpfen habe. Rituale und Werkzeuge, zum Beispiel wie bestimmte Gebetsorte oder Gebetslisten, die helfen zwar, lösen aber das eigentliche Problem nicht. Und so sagte der Theologe J.I. Packer, sagte einmal, ich glaube, dass das Gebet in geistlicher Hinsicht ein besserer Gradmesser für den Menschen ist als alles andere. Und deshalb gehört die Frage, wie wir beten, zu den wichtigsten Fragen, die wir uns überhaupt stellen können. Also er sagt, die Frage, wie wir beten sollen, ist eine der wichtigsten Fragen, die wir uns stellen können. Und darum soll es heute gehen. Wie sollen wir denn eigentlich beten? Das ist die Predigtüberschrift. Und dieser Text aus Daniel 9, der soll diese Frage beantworten. Und soll uns Kennzeichen zeigen, wie sieht ein Gebet aus, das Gott im Zentrum hat. Daniel war nämlich ein Mann des Gebets. Wir sind schon im Kapitel 9 des Buches Daniels und Daniel ist uns immer wieder begegnet als ein Mann, der gebetet hat. Daniel betete, wenn er, wie zum Beispiel in Kapitel 2, vor einer ganz besonderen Herausforderung stand und Bedrohung stand. Sein Leben war bedroht in Kapitel 2, er betete. Gott rettet ihn aus der Not. Was macht Daniel? Daniel betet in Kapitel 2. Weiter in Kapitel 6 lesen wir, dass Daniel die Gewohnheit hatte, regelmäßig zu beten. 3-mal am Tag, offenem Fenster Richtung Jerusalem. Daniel war ein Mann des Gebets. Aber hier in Kapitel 9 werfen wir einen tieferen Blick in das, was Daniel gebetet hat. Wir schauen in das Herz eines Mannes, der ein Beter war. Was sind also die Kennzeichen eines Gebets, das Gott im Zentrum hat? Und jetzt geht es nicht nur darum, dass wir einfach sagen, dieses Kapitel haben wir in der Bibel, wir wollen lernen, was wir hier sehen können. Das, was Daniel hier betet, sind ganz typische Dinge, die an anderen Stellen der Bibel auch immer wieder erwähnt werden. Wie zum Beispiel in 1. Könige, was wir heute gehört haben. Welche 4 Kennzeichen sind es also in diesem Kapitel, die ein Gebet ausmachen, das Gott im Zentrum hat? Ein erstes Kennzeichen ist, dass es durch Gottes Versprechen ausgelöst ist. Ausgelöst durch Gottes Versprechen. Und das sehen wir in den ersten 3 Versen. Die Frage ist, was bringt Daniel dazu zu beten? Und wir sehen es in Daniel 9, Vers 2, Im ersten Jahr seiner Regierung achtete ich Daniel in den Schriften auf die Zahl der Jahre, von der das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war. Und dann kommt er auf die Zahl 70. Also was hat das Beten bei Daniel ausgelöst? Das Lesen der Bibel, seiner damaligen Bibel. Und er ist vermutlich auf Jeremia 25, Vers 12 gestoßen. Und dort steht, und es wird geschehen, wenn die 70 Jahre vollendet sind, dann will ich an den König von Babel und an jenem Volk ihre Schuld heimsuchen, spricht der Herr, auch im Land der Chaldäer, und ich will es zur ewigen Wüste machen. Vielleicht hat er auch Jeremia 29, die Verse 10 und 11 gelesen. Da steht, für wahr, so spricht der Herr, wenn die 70 Jahre für Babel gänzlich erfüllt sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort, euch an diesen Ort zurückzubringen, an euch erfüllen. Und dann kommt der bekannte Vers, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch in Zukunft, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Vermutlich ist Daniel auf diese Stellen gestoßen und hat die Zahl 70 gelesen. Und er wusste, dann wird Gott die Babylonier bestrafen, also die das Volk damals in die Gefangenschaft geführt haben. Und dann sah Daniel sich um und stellte fest, und das sehen wir in Vers 1, Daniel betete dieses Gebet, da war wer König? Darius, der Sohn Ahasveros, von medischer Abstammung. Das war ein König, der war nicht mehr von den Babyloniern. Was hieß das? Die Babylonier saßen nicht mehr auf dem Thron. Jetzt haben wir einen von medischer Abstammung auf dem Thron. Daniel hat verstanden, die 70 Jahre sind bald rum. Ja, eins und eins zusammengerechnet, auf 70 gekommen fast, sagt, oh, wir sind bald soweit. Und was macht Daniel? Er betet. Er liest hier von einer Verheißung. Und Gottes Verheißung ist dabei, in Erfüllung zu gehen. Und was ist seine Reaktion? Er betet. Er betet ein Gebet um die Verheißung, die er bekommen hat. Er sagt eigentlich, Gott, tue das, was du versprochen hast. Vielleicht fragst du dich jetzt, warum sollte Daniel beten, dass Gott sein Volk wieder zurückführt, wenn es Gott doch sowieso versprochen hat? Oder um es ganz persönlich zu machen, warum sollten wir für etwas beten, was Gott schon im Voraus festgelegt hat? Daniel hätte sich einfach den Schweiß von der Stirn wischen können und sich zurücklehnen können, warten können auf die Befreiung, die geschieht, die vor ihm lag. Aber Daniel dachte genau andersherum. Er sagte, gerade weil Gott die Verheißung gegeben hat, bete ich. Gott hat sich verpflichtet, das zu tun, und jetzt betet Daniel im Einklang mit diesem Versprechen. Weil er weiß, Gott wird eingreifen, also kann ich beten. Der Theologe R.C. Sproul hat dazu gesagt, Gebet ist eines der Mittel, die Gott gebraucht, um alles zu dem Ziel zu bringen, das er bestimmt. Das bedeutet, dass das Gebet nicht nur das Ziel bestimmt, wiederhole den Satz nochmal, der war nämlich falsch. Das bedeutet, dass Gott nicht nur das Ziel bestimmt, sondern er bestimmt auch die Mittel, die er verwendet, um uns zu diesem Ziel zu bringen. Gott hat also nicht nur festgelegt, Israel wird nach 70 Jahren zurückkommen, Gott hat auch festgelegt, dass dieses Gebet, die Bitte darum, gebetet wird. Das ist so die Aussage von R.C. Sproul. Und ausgelöst wird das Gebet von Daniel dadurch, dass Daniel in der Bibel liest. Und nicht nur das, wenn ihr vielleicht noch den Klang der Worte eben von 1. Könige 8 im Ohr habt, dann werdet ihr feststellen, das sind ziemlich ähnliche Formulierungen. Daniels Gebet ist nicht nur ausgelöst worden vom Lesen der Bibel, die Formulierung und der Inhalt ist ganz, ganz stark biblischer Inhalt. Das sind andere Gebete, die auch in der Bibel schon vorkommen. Und jetzt die Frage an uns. Was treibt dich ins Gebet? Was sind deine Gebetsauslöser? Sind das deine Wünsche, deine Träume? Deine Sorgen? Ich denke, das ist alles in Ordnung. Das dürfen wir machen. Wir dürfen Gott, unserem Vater, alles sagen. Aber wie wäre es, wenn das Lesen der Bibel uns ins Gebet treibt? Bei Daniel war das der Fall. Und das kann gerade für uns auch hilfreich sein, wenn wir nicht wissen, was wir beten sollen, dass wir biblische Gebete beten. Und wenn wir Schwierigkeiten haben, persönliche Gebete zu formulieren, kann ich euch eins sagen, das müssen wir auch gar nicht. Ich weiß in der Schule, ich hoffe, die Lehrer entschuldigen das jetzt, die Lehrer wünschen sich ja nicht, dass die Kinder abschreiben oder zumindest nicht bei den Prüfungen. Aber wenn es um Gebet geht, dann dürft ihr gerne abschreiben. Nämlich aus der Bibel. Schreibt die Psalmen ab. Ihr dürft gerne das beten, was andere bereits gebetet haben. Das ist völlig in Ordnung. Und Gott freut sich darüber. Und Daniel betet ja um etwas, was Gott verheißen hat. Gott kehre, lass uns wieder, bring uns wieder zurück in das Land. Und jetzt ermutige ich uns als Gemeinde dazu, um die Dinge zu beten, die Gott verheißen hat. Ich könnte fast sagen, Gott daran zu erinnern, was er uns versprochen hat. Zum Beispiel steht in Philipper 1, Vers 6, dass Gott das angefangene Werk auch vollenden wird. Und wenn du vor einer Prüfung stehst, kannst du genau das bitten, dass Gott das angefangene Werk vollendet, indem er diese Prüfung gebraucht, um dich noch mehr zu seinem Ebenbild, in sein Ebenbild zu gestalten. Oder wenn Gott versprochen hat in Johannes 14, Vers 27, dass er uns einen Frieden gibt, einen Frieden, der jeden Frieden in der Welt übersteigt, dann dürfen wir bei all unserer Unruhe, unserer Ungewissheit im Leben das sagen, Gott, macht, dass diese Situation, in der wir gerade leben, dass ich wirklich einen Frieden bekomme. Den hast du mir schließlich ja versprochen. Frieden, der jeden Frieden in der Welt übersteigt. Oder Gott ist unser Hirte aus Psalm 23. Gerade wenn ich durch dunkle Täler gehe, kann ich Gott daran erinnern, na, eigentlich mich selber daran erinnern, dass Gott mein guter Hirte ist. Und das Interessante ist dabei, wir beten dann nicht, damit Gott auf neue Gedanken kommt, vielleicht neue Pläne hat, sondern wisst ihr, was so ein Gebet macht? Es ordnet mich ein in die Pläne Gottes. Gottes Pläne werden zu meinen Plänen. Und nicht so, dass ich sage, Gott, hörst du meine Pläne? Meine Pläne können zu deinen Plänen werden, sondern genau andersherum. Beten nach der Verheißung Gottes bedeutet, dass ich mich in Gottes Pläne einfüge. Ein Kennzeichen des Gebets ist, ausgelöst durch das Lesen des Wortes Gottes. Ausgelöst durch Gottes Wort. Und das Wissen, dass Gott handeln wird, das veranlasste damals Daniel zum Gebet. Und was er betete, das zeigen uns die nächsten Verse, die Verse 4 bis 19. Und das ist ein großer Block, die Verse 4 bis 19, aber ein großer Teil in diesen vielen Versen sind die Verse 4 bis 14. Und die Verse 4 bis 14 sind, nach einem kurzen Lobpreis, wer Gott ist in Vers 4, eigentlich ein Schuldbekenntnis. Und das ist das zweite Kennzeichen eines Gebets, das Gott im Zentrum hat. Es ist betroffen von Gottes Gerechtigkeit. Wenn wir die Verse 4 bis 14 lesen, dann scheint es so, als ob Daniel nicht genug Worte findet, um seine Schuld auszudrücken. Immer wieder sagt er, wir haben gesündigt. Wir haben falsch gehandelt. Wir haben böse gehandelt. Wir haben rebelliert. Wir sind von deinen Geboten abgewichen. Wir haben nicht auf deine Propheten gehört. Wir haben Verrat begangen. Wir haben deiner Stimme nicht gehorcht. Und. 20 Mal haut er hier raus, was sie falsch gemacht haben. Und von Entschuldigungen oder es war alles nicht so schlimm, hören wir hier gar nichts. Da suchen wir vergeblich danach. Dieses Gebet von Daniel ist eine Demütigung für uns. Wir neigen dazu, unsere Sünde zu rechtfertigen, sie kleiner zu machen, zu entschuldigen. Manchmal sagen wir, wie vielen anderen ist es auch mir passiert, und so weiter. Und wenn ihr genau hingehört habt, dann habe ich in der Einleitung gesagt, wie so bei vielen anderen, ist auch bei mir das Gebetsleben eine Baustelle. Wisst ihr, was ich damit gesagt habe? Naja, wir haben alle ja damit zu kämpfen, deshalb ist das ja auch nicht nur mein Problem und so schlimm bin ich ja gar nicht, weil die anderen habt ja auch damit zu kämpfen, oder? Und damit mache ich meine Schuld kleiner. Also ich habe das bewusst so gesagt. Und wir haben die unterschiedlichsten Methoden und Mittel, um unsere Schuld kleiner zu machen. Und Daniels Schuldbekenntnis hier zeigt uns, er nimmt kein Blatt vor den Mund. Er sucht förmlich nach Worten, um seine Schuld einen Ausdruck zu verleihen. Daniel misst sich an der Gerechtigkeit Gottes. Er ist betroffen von der Gerechtigkeit Gottes und er erkennt, dieser Gerechtigkeit können wir nicht erfüllen. Aber vielleicht hast du dich jetzt auch gefragt, wir reden doch über Daniel, oder? Das ist doch der Daniel, der in der Löwengrube war, oder? Und jetzt steht immer wieder, sagt Daniel, wir haben gesündigt. Wir haben Unrecht begangen. Wen meint er mit wir? Wir haben doch von Daniel gehört, Daniel ist, oder? Ohne Fehler. Wir lesen im ganzen Buch Daniel an keiner Stelle, dass Daniel irgendwie problematisch wäre. Wie passt dieses wir zu diesem Sündenbekenntnis? Meint Daniel wirklich sich selbst? Wir haben heute verschiedene Möglichkeiten, was wir mit wir meinen. Wenn der Lehrer zum Beispiel zum Schüler sagt, der kontrolliert die Hausaufgaben und sagt zum Schüler, na, haben wir heute nicht die Hausaufgaben gemacht? Dann meint er mit wir sicherlich nicht sich selbst, oder? Dann meint er den Schüler. Er redet zwar von wir, aber meint den anderen. Hat Daniel das gemeint? Eher wahrscheinlich weniger. Oder wenn ich euch sagen würde, letzten Mittwoch haben wir das Europacup-Finale gewonnen, dann wisst ihr ganz genau, dass ich sicherlich nicht auf dem Fußballplatz stand, oder? Sondern Eintracht Frankfurt hat gewonnen. Ne? Gut, hätten sie verloren, dann hätten die verloren, nicht wir. Hätten die verloren, dann distanziere ich mich dann ganz klar davon. Aber merkt ihr, was wir machen? Wir identifizieren uns mit jemandem und sagen, ja, wir haben gewonnen. Hat das Daniel gemeint? Sicherlich auch, aber ich glaube noch, dass Daniel mehr gemeint hat als das. Nämlich, Daniel redet tatsächlich auch über sich. Auch wenn wir uns das vielleicht gar nicht vorstellen können. Schaut mal in Vers 20. Das Gebet ist beendet und Daniel sagt, während ich noch redete und betete, und jetzt hört genau zu, und meine Sünde und die Sünde meines Volkes Israels bekannte. Merkt ihr, was er sagt? Ja, mein Volk hat Sünde begangen, aber ich persönlich auch. Daniel nimmt sich in diese Geschichte hinein. Er sagt nicht einfach, die anderen haben gesündigt, und das tut mir leid, sondern er nimmt sich selbst in die Schuld hinein. Er blendet seine eigene Schuld gar nicht aus. Solange ich Sünde als Problem des anderen sehe, verurteile ich Menschen, statt die Lasten mit ihnen zu tragen. Wenn ich betroffen bin von der aktuellen Lage in dieser Welt, aber ich auch genau weiß, wer schuld daran ist, die Politiker oder auch die Gemeindeleiter oder irgendwelche Chefs oder sowas, dann bleibt mein Gebet kalt und lieblos. Weil wenn ich mich hineinnehme und mich an Gottes Gerechtigkeit messe und schaue, wo habe ich in meinem Umfeld, da wo ich Einfluss habe, in meiner Familie, wo habe ich da Gottes Liebe weitergegeben, Gottes Gerechtigkeit oder Gottvertrauen vorgelebt, dann muss ich sagen, auch ich werde an Gottes Gerechtigkeit gemessen und stelle fest, ich muss mich in das Schuldbekenntnis hineinnehmen. Und bei Daniel ist diese Schuld so massiv, dass Daniel kaum genug Worte findet für sein Problem. Und das ist ein wichtiger Schritt in diesem Gebet. Er selbst nimmt sich hinein. Und wir haben in 1. Könige gehört, denn es gibt niemanden, der ohne Sünde ist. Und so kann Daniel sagen, wir haben gesündigt. Er sagt, wir haben gesündigt, ich gebe es zu. Und dann sagt er sogar, Amen zum Gericht Gottes. Ja, das, was du uns dann gegeben hast, dass du uns weggeführt hast aus Jerusalem, korrekt. Das ist in Ordnung, ich akzeptiere die Strafe. Gott hat den Fluch über Israel gebracht, den er versprochen hatte, und sagt, das ist in Ordnung. Es ist wie wenn eines meiner Kinder sagen würde, Papa, du hast versprochen damals, wenn wir uns nicht daran halten, ja, wenn wir uns nicht daran halten, dass du uns bestrafen wirst, und jetzt darfst du es tun, das ist völlig in Ordnung. Wird das ein Kind sagen? Aber genau das macht Daniel, es ist in Ordnung. Merken wir, das ist das zweite Kennzeichen. Daniel ist betroffen von Gottes Gerechtigkeit. Und wenn jetzt dieses Kind, von dem ich jetzt gerade gesprochen habe, das dann sagt, Papa, es ist in Ordnung, dass diese Strafe über mich kommt, hat solch ein Kind noch den Mut zu sagen, ich habe da noch eine Bitte? Das ist genau das, was Daniel jetzt tut. Und wir kommen zu unserem dritten Kennzeichen. Daniel wagt es, nachdem er gesagt hat, wir haben es so richtig verbockt. Und es ist völlig okay, was passiert, sagt er, aber ich habe da noch eine Bitte. Ich stell dir vor, wenn ein Kind sagen würde, jetzt bin ich aber noch an der Reihe. Und das dritte Kriterium eines Gebets, das Gott im Zentrum hat, ist, es ist ermutigt von Gottes Charakter. Und das finden wir in den Versen 15 bis 19. Und Vers 15 beginnt da, nun aber, ne, nach Schuldbekenntnis, nach Akzeptanz der Strafe, nun aber, Herr unser Gott. Und jetzt beschreibt er, wer Gott ist, der du dein Volk mit starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast und dir einen Namen gemacht hast bis zum heutigen Tag. Wir haben gesündigt, wir haben gottlos gehandelt. Er beschreibt, wer Gott ist. Er erinnert an Gottes Taten. Du hast dein Volk mit starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt. Du hast in der Vergangenheit uns gerettet. Jetzt sind wir wieder mal am Ende. Wir brauchen wieder mal dein Eingreifen. Und wisst ihr, was er dann macht? Und jetzt wird Daniel ziemlich persönlich, wenn ihr mal in Vers 19, wenn wir da lesen, da sagt er, es ist dein Volk, es ist die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Wisst ihr, was er hiermit eigentlich sagt? Gott, wenn du nicht eingreifst, es ist dein Name, der in den Verruf gerät. Ja, du kannst es dir eigentlich gar nicht leisten, nicht einzugreifen. Was werden nämlich die anderen Völker über dich denken, Gott? Diese Art zu beten klingt so ein bisschen anmaßend, oder? Aber das ist nicht die einzige Stelle in der Bibel, in der Menschen Gottes so beten. Mose, als er für sein Volk eintrat, betete er genauso. Die haben das goldene Kalb getanzt. Und dann sagt Mose, ja, du willst sie vernichten, aber bedenke doch, dass dies dein Volk ist. Ne? Du willst dein Volk vernichten. Oder die Psalmen, Psalm 25, Vers 11. Um deines Namens willen, o Herr, vergib meine Schuld, denn sie ist groß. Psalm 79, Vers 10. Warum sollen die Heiden sagen, wo ist nun ihr Gott? Merkt ihr, wie die Leute der Bibel argumentieren? Gott, du kannst das nicht tun. Es ist dein Name, es ist deine Ehre. Du musst eingreifen um deines Namens willen. Gott, denk an dich selber, denk an deine Ehre. Wir alle wissen, wir müssen Gott nicht daran erinnern. Aber seht ihr das Argument? Und wenn ich jetzt wir alle sind mal Kinder gewesen und ihr habt sicherlich mal bei euren Freunden übernachtet, oder? Wie habt ihr eure Eltern rumgekriegt, dass ihr bei den Freunden übernachten durftet? War das nicht häufig die Taktik von uns Kindern und ich denke auch von unseren Kindern heute manchmal? Ja, aber die Eltern von meinem Freund haben das auch erlaubt. Und dann denken wir heute als Eltern, ja gut, wenn die anderen Eltern das erlaubt haben, was denken die da über uns? Wenn wir es nicht erlauben, sind wir so knauserig, was ist denn mit uns, oder? Das beste Argument von unseren Kindern ist doch, denk doch an dich selber, Papa. Ne? Stehst du dann wirklich gut da, wenn du das machst oder nicht machst? Das sind doch die besten Argumente, wo wir schwach werden, oder? Diese Argumentation verwendet Daniel bei Gott. Denk an deinen Namen, denk an deine Stadt, denk an dein Volk. Genau so macht Daniel es. Und wisst ihr was, und so sollten wir auch beten. Ich habe mal eine Gebetslektion geleitet und wir haben zunächst Anliegen gesammelt. Das machen wir ja auch immer wieder bei unseren Gebetsstunden. Wir haben die Anliegen gesammelt, aber was wir dann gemacht haben ist, wir haben nicht einfach die Anliegen runtergebetet, sondern wir haben bei jedem Anliegen argumentieren müssen. Warum sollte Gott das tun? Und das nicht aus unserer Perspektive, warum wir das gerne hätten. Gott, du weißt, ich möchte gern wieder gesund werden. Du weißt, wie schwer es mir geht. Sondern wir mussten Argumente finden, was Gott davon hat. Warum möchten wir, dass unsere Gemeinde wächst? Dass mehr Menschen Gott loben und anbeten, ist ein Argument zu sagen, Gott, es wird dich ehren, wenn wir als Gemeinde wachsen. Aber merkt ihr, dass das Argument ein anderes ist, als wenn ich sagen würde, Gott, damit es ja, mir besser geht oder was? Und das ist die Art, wie Daniel betet, er argumentiert von Gottes Seite her. Und ich ermutige uns dazu, so zu beten, wie Daniel es getan hat, von Gottes Seite her zu denken. Wie wird der Name Gottes geehrt, wenn wir als Gemeinde wachsen? Wie wird Gottes Name geehrt, wenn wir gesund sind? Aber was Daniel hier noch macht, Vers 16, was ihm Mut gibt, so zu beten, so mutig, Gnade zu bitten, ist Vers 16. O Herr, lass doch um all deiner Gerechtigkeit willen, sagt er hier, deinen Zorn und Grimm sich abwenden. Wisst ihr, was er nicht macht? Er argumentiert nicht und sagt, gib uns nochmal eine Chance, wir werden es besser machen. Er sagt, um deiner Gerechtigkeit willen. Was ist denn die Gerechtigkeit Gottes? Die Gerechtigkeit Gottes hat doch Fluch und Bestrafung nach sich gezogen. Was ist die Gerechtigkeit Gottes? Die Gerechtigkeit Gottes ist, was er versprochen hat. In Vers 17 und 18 haben wir nochmal, denn nicht um unserer eigenen Gerechtigkeit willen bringen wir unsere Bitten vor dich. Ne? Nicht wir. Wir können dir auch nichts versprechen, dass wir es in Zukunft besser machen. Sondern, und das ist das Argument, sondern um deiner großen Barmherzigkeit willen. In den 10 Geboten, die wir vorhin gelesen haben, eingebettet in die 10 Gebote steht da, ne? Ja, er sucht die Schuld der Väter heim, aber der tausende Generationen gnädig ist. Das Argument ist hier, Gott, du bist ein barmherziger Gott, das ist dein Charakter. Wir sagen nicht Gott, und ich möchte in Zukunft mich so richtig anstrengen, bitte, vergib mir deshalb, gib mir nochmal eine zweite Chance. Nein, sondern Gott, weil es dein Wesen ist, zu vergeben. Um deiner selbst willen. Das ist das dritte Kennzeichen eines Gebets. Es ist ermutigt von Gottes Charakter und deshalb kann ein Mann Gottes beten. Und jetzt kommen wir zu den Versen 20 bis 27. Die ersten 19 Verse waren ein Gebet von Daniel, aber jetzt ist es nicht mehr das Gebet, das hier dargestellt wird. Jetzt geht es nicht mehr um das, was Daniel betet, sondern um die Reaktion von Gott auf dieses Gebet. Und diese Reaktion Gottes ist in mehrfacher Hinsicht überraschend. Und das ist mein viertes Kennzeichen. Ein Gebet, das Gott im Zentrum hat, ist überrascht von Gottes Antwort. Überrascht von Gottes Antwort. Überrascht sind wir in diesem Gebet zunächst von der Reaktionszeit Gottes. Daniel hat ja noch nicht mal Amen gesagt, oder? Der hat noch nicht mal Amen gesagt, ne? Und da klopft ihm der Engel Gabriel schon auf die Schulter. Im Vers 20 lesen wir, während ich noch redete und betete. Oder Vers 21, ja, während ich noch redete und betete. Es ist eigentlich das, was in Jesaja steht, Jesaja 65, Vers 24. Ehe sie rufen, will ich antworten. Wir sind überrascht über die Reaktionszeit Gottes, oder? Vielleicht ist es nicht das, was du in deinem Leben erlebst. Manchmal müssen Menschen Monate, Jahre oder sogar ein ganzes Leben darauf warten, dass Gott auf ihr Gebet antwortet. Bei Daniel ist das nicht so. Gott reagierte sofort auf das Gebet. Bei mir ist es an dieser Stelle auch wichtig, euch wissen zu lassen, auch wenn Gott vielleicht für uns nicht hörbar oder sichtbar antwortet auf unsere Gebete, dass er sie dennoch gehört hat und sie wahrgenommen hat. Im Neuen Testament erzählt Jesus ein Gleichnis, nämlich von dem ungerechten Richter. Und er wird von einer Witwe belästigt, die immer wieder mit ihrem Anliegen kommt. Und Jesus schließt diese Geschichte, indem er sagt, hört, was der ungerechte Richter sagt. Ja? Er sagt, ich werde ihr einfach, die Frau geht mir so auf die Nerven, aber damit ich meine Ruhe habe, werde ich ihr jetzt ihr Anliegen erfüllen. Und dann sagt Jesus, Gott aber, wird er nicht seinen Auserwählten Recht verschaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen? Sie merkte, ja, es kann euch vielleicht echt dauern für euch, aber Gott, der wird seinen Auserwählten Recht schaffen. Er hat es gehört, er hat es wahrgenommen. Also selbst wenn ihr warten müsst auf eine Antwort Gottes, sollt ihr wissen, Gott hat aber gehört, er hat es nicht überhört. Aber hier bei Daniel scheint es so, als kann Gott gar nicht abwarten, diesem vielgeliebten Mann, wie der Engel ihn ja nennt in Vers 23, der ja völlig erschöpft war, endlich zu ermutigen. Also das Überraschende ist einerseits die Schnelligkeit, die Reaktionszeit Gottes, aber die Antwort, die Gott dann in den Versen 24 bis 27 gibt, ist für unsere Ohren doch etwas verwirrend. Daniel hat gebetet um was? Um Vergebung und Wiederherstellung des Volkes? Was ist die Antwort Gottes? Daniel wusste, dass die 70 Jahre rum sind und Gott eingreifen wird. Und was ist die Antwort Gottes durch den Engel? Der redet plötzlich von 70 Wochen. Was ist da gerade passiert? Da passt irgendwas doch nicht zusammen, oder? Hatte Gott nicht versprochen, sein Volk nach 70 Jahren wieder zurückzuführen? Und die Antwort spricht dann plötzlich von 70 Wochen. Wortwörtlich müsste man eigentlich sagen, Vers 24 steht, über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen, steht hier. Oder wenn man es wortwörtlich nehmen würde, würde hier stehen 70 Siebener. 70 mal 7, kennt ihr vielleicht 490 die Zahl. Und erst nach diesen 70 Siebener soll nämlich in Vers 24, wie wir das hier sehen, gewisse Dinge geschehen, nämlich Übertretung wird ein Ende gemacht, die Sünde wird abgetan und die Missetat zur Sünde, eine ewige Gerechtigkeit herbeigeführt werden. Um Gesicht und Weissagung zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. Das soll nach 70 Wochen in Erfüllung gehen. Und wir fragen uns natürlich, was bedeuten diese 70 Wochen? Wann genau werden diese Ereignisse antreffen? Diese Verse sind vermutlich die umstrittensten Stellen im ganzen Alten Testament. Und die werden sehr unterschiedlich interpretiert. Und die werden ja auch noch näher detailliert dargestellt und unterteilt in 7 Wochen und dann in 62 Wochen und diese eine Woche, also drei unterschiedliche Zeiten, die nochmal näher beschrieben werden. Und vielleicht hast du, als du gehört hast, okay, am Sonntag erwartet uns eine Predigt über Daniel 9, vielleicht hast du gedacht, ich freue mich drauf, wie Boris diese Stellen auslegen wird. Und ich habe mich dazu entschlossen, in dieser Predigt überhaupt nicht auf die Details einzugehen. Und das aus einem ganz bestimmten Grund. Es ist nicht so, dass ich keine Meinung dazu habe, zu dieser Stelle, sondern ich glaube, dass wenn wir jetzt über die Details reden und uns in diesen Details verlieren, dass wir vor lauter Bäume den Wald nicht mehr sehen. Ich glaube, diese Stelle eignet sich sehr gut für eine Bibelstunde, mit der wir mal drüber reden können, auch verschiedene Sichtweisen darstellen können. Aber ich glaube, wenn wir anfangen, darüber zu diskutieren, wie dieses Detail gemeint sein könnte oder auch nicht gemeint sein könnte, verlieren wir uns möglicherweise. Und ich glaube, wir können diesen Abschnitt verstehen, auch ohne jedes Detail auszulegen. Es geht mir um die grundsätzliche Botschaft des Buches oder dieses Abschnitts. Und was ist die grundsätzliche Botschaft des Buches? Das versuche ich mal ganz kurz zu machen. Daniel betet, die 70 Jahre sind bald soweit. Gott, vergib uns, führe uns wieder zurück in das Land. Was sagt Gott? Ja, Daniel, ihr werdet in Kürze in das eigene Land zurückkehren. Es wird demnächst ein Befehl zum Wiederaufbau der Stadt Jerusalem geben. Du hast recht, du kriegst ja, was du gesagt hast. Ne? Du bekommst, was ich euch versprochen habe. Das ist die eine Antwort. Das andere aber ist, Daniel, das ist nicht die ganze Geschichte. Da kommt noch viel mehr. Da kommt noch viel Größeres. Du hast für das Ende der 70 Jahre gebetet. Da kommen 70 Wochen. Das ist noch eine viel größere Geschichte. Du hast keine Ahnung, was da eigentlich noch alles kommt. Merkt ihr, was das Überraschende ist? Daniel betet um die Rückführung nach Jerusalem und Gott sagt, ja, das bekommst du, aber ich habe noch viel Größeres mit euch vor. Die Rückkehr ist erst der Anfang. Um das mal zu illustrieren, stellt euch vor, einer meiner Söhne wird bald 18 und wünscht sich zu seinem 18. Geburtstag ein ganz besonderes Automodell, nämlich so einen Maserati. Könnt ihr euch das vorstellen? So ein ganz tolles, detailgetreues Modell von einem Maserati. So, und jetzt kommt der 18. Geburtstag. Wir als Eltern haben natürlich vorher gefragt, was er sich wünscht. Wir sitzen zusammen als Familie am Frühstückstisch und der Sohn fragt uns, ihr habt mir doch versprochen, dieses Geschenk zu machen. Wie sieht es eigentlich damit aus? Und ganz feierlich gehe ich natürlich in mein Zimmer, hole dieses Geschenk heraus, stelle den Maserati auf den Tisch, dieses Modellauto und sage, hier hast du es. Und dann sage ich, aber jetzt komm doch mal mit mir mit. Und dann gehe ich mit ihm vor die Haustür, schließlich ist er 18, und sage, hier hast du einen Schlüssel und hier diesen Maserati, den du hier siehst, der ist für dich. Ich habe ihm versprochen, ein Maserati zu geben. Den hat er gekriegt, Modellauto. Aber ich habe ihm auch gleichzeitig noch ein anderes Auto gegeben, viel, viel größer. Und glaub mir, was wird mein Sohn machen? Wird er sich mit diesem Schlüssel in der Hand umdrehen, nach innen, wieder an den Tisch gehen und wird sich dieses Modellauto ansehen? Er wird sagen, nein, ich steig in dieses Auto. Ich drehe die erste Runde, ich weiß nicht, welcher Vater sowas machen würde, seinem 18-jährigen Sohn das Auto zu schenken. Aber wisst ihr, was ich sagen würde? Das, was ich meinem Sohn gebe, es passt voll zum Versprechen, das ich ihm gegeben habe, aber es ist noch viel, viel größer. Und das ist das, was Gott hier mit Daniel macht. Du betest um die Rückkehr. Ja, du kriegst sie. Aber ich werde noch viel, viel mehr machen. Und er spricht in diesen Versen hier vom Gesalbten und auch von Schwierigkeiten. Krieg, Verwüstung und so weiter und so fort. Wer wirklich mehr wissen will und es nicht aushalten kann, ich verweise auf die Predigt von Ludwig Rühl in Osnabrück, der hat auch im März oder wann du über diese Stelle gepredigt, könnt ihr euch gerne auch die Details anhören. Aber verweist hier, hier wird jemand kommen, der wird wirklich die Übertretungen beenden, der wird die Schuld wegschaffen. Die Erfüllung findet bei Jesus statt, durch seinen Tod am Kreuz. Ist das Volk Israel wirklich nach Hause gekommen? Das Volk Gottes erlebt wirkliche Vergebung der Schuld, als Jesus Christus am Kreuz stirbt. Und das ist das Überraschende von Gottes Antwort, oder? Wir beten dann für diese kleinen Dinge und Gott sagt, ja, okay, aber da wartet doch der Maserati auf dich. Wir beten konkret und detailliert und hoffen, dass Gott unsere Wünsche erfüllt und Gott reagiert anders als erwartet, aber nie unter seinem Versprechen. Deshalb ende ich diese Predigt mit zwei Versen aus dem Gebet von Paulus. Es ist wieder ein Gebet. Ein Gebet von Paulus in Epheser 3, die Verse 20 und 21. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre. In der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit. Amen.